Die Frage hat, gibt es eine Person, die bis jetzt noch nichts verstanden hat vom Schweizerdeutsch? Ist nötig, wenn ich Schriftdeutsch weiterrede? Sonst bleibe ich auf. Also ich habe nicht so einen wunderschönen Appenzeller-Dialekt. Meine Mutter ist Baslerin und vielleicht spürt man das auch noch ein bisschen, obwohl ich das Baseldeutsch ständig probiert habe zu unterdrücken, weil ich viel ausgelacht werde bei den Wegen. Aber vielleicht merkt man es noch ein bisschen, heute geht es mir ein bisschen anders, heute ist mir Pfeife gleich. Das ist ein Teil von meiner Biografie. So geht es in meinem Leben. Ich habe gute Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht. Und ich tue sehr gerne predigen und auch einfach weitergeben, was mich beschäftigt und was Gott mir aufs Herz legt. Und heute Morgen schauen wir in Epheserbrief. Man sagt, dass der Epheserbrief die Krone von sämtlichen Briefen ist, die Paulus geschrieben hat. Ein wunderschöner, mega ermutigender Brief. Epheser 1, Vers 1. Die von euch, die die Bibel dabei haben, schlägt auf. Vielleicht kann man auch über das Handy den Text mitverfolgen, solange man wirklich beim Text bleibt. Da sind ja ganz viele Versuchungen. Epheser 1. Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Das ist schon alles. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Der Krone fallende Paulusbrief. Was wichtig ist, ist, dass wir dabei uns bewusst sind, der Brief ist nicht nur an Ephesus geschrieben worden. Es heißt da, die Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. In der ältesten Handschrift fehlt der Name Ephesus. Und man geht davon aus, dass es ein Rundbrief war, wo an ganz viele Gemeinden geschrieben worden ist. Und dann hat man je nach Gemeinde, die man bekommen hat, den Namen von der Gemeinde reingeschrieben. Das geht ja heute noch so, zum Beispiel bei Missionaren, Missionarinnen, die einen Rundbrief schicken und gerne einen persönlichen Touch geben. Und dann tut man am Anfang da noch rein. Das heisst, der Brief hat nicht nur für Ephesus eine Bedeutung, sondern für alle Gemeinden. Der Paulus war sich bewusst, ich schreibe allen Gemeinden und in diesem Brief will ich Basics vom Glauben weitergeben, die für alle Gemeinden enorm wichtig sind. Grundlagen, die entscheidend sind, dass wir entdecken, was Gott für uns alles parat hat und dass wir nicht am eigentlichen Leben vorbeileben. Der Brief ist so aufgebaut, wie das dort mal normal war. Zuerst kommt der Absender, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Da könnte man jetzt allein schon ein Seminar darüber halten, wie der Paulus sich vorstellt. Er ist unmutig. Er sagt, ich bin Apostel, nach Gottes Willen. Und er ist dabei nicht das Ego, das sich brüstet und sagt, boah, schaut auf mich, boah, ich bin der beste Typ Apostel, jetzt müsst ihr hören, was ich sage, ich habe Autorität. Er ist bescheiden und sagt, Gott hat mir das geschenkt, das ist eine Gabe und ein Auftrag und ich stehe da im Mandat von Gott, er hat mir das gegeben. Und dann kommen die Empfänger, wie gesagt, die Heiligen und an Jesus Christus Gläubigen, die in. Und jetzt statt Ephesus könnte man auch Geis schreiben. Die in Geis sind. Und ich hoffe, dass euch der Text heute Morgen auch ganz persönlich anspricht. Und dann kommt der Gruß. Und da ist in fast allen Briefen von Paulus gleich. Gnade euch und Friede von Gott. Also in Paulus geht es eigentlich darum, dass wir wie zur Ruhe kommen, entdecken, was Gott uns geschenkt hat. Und dabei einen tiefen Frieden erleben. Gnade und den Frieden, der uns erfüllt. Und ich wünsche euch, dass ihr in diesem Frieden heimgehen könnt. Einfach einen so richtigen Ermutigungsschub erleben. Der Paulus hat den Brief im Gefängnis geschrieben. Ihr seht das zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 1, ich der Gefangene Jesu Christi, Kapitel 4, Vers 1, ich der Gefangene im Herrn. Ist auch noch wichtig, dass wir uns bewusst sind, er ist da nicht so in einer Lollipop-Stimmung, sondern er ist im Gefängnis und er leidet wegen seinem Glauben. Und was er jetzt im Gefängnis schreibt, hat eine besondere Autorität. Ich glaube, da haben die Leute ganz gut gehört, was der Paulus sagt. Vor allem, weil er gesagt hat, ich weiß gar nicht, wenn ich als ein Opfer, ein Trankopfer gebracht werde, wenn ich hingerichtet werde, wegen meinem Glauben. Es sind so eine Art fast seine letzten Worte an die Gemeinde von Jesus. Den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Ist euch etwas aufgefallen? Die an Jesus Christus Gläubigen, das würde man noch schlucken. Da würde man sagen, jawohl, da bin ich dabei, ich glaube an Jesus, ich liebe ihn. Aber der Paulus schrieb da noch, den Heiligen. Den Heiligen. Darf ich euch sagen, liebe Heilige im Geist, Männer und Frauen, Heilige, Heiliginnen, ich weiß nicht, wie man das heute sagen würde, aber super, super sind ihr da. Wahnsinn, was die für einen Stand haben. Die sind heilig gesprochen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man mir das sagt, habe ich heute noch so einen Reflex in mir drin, der denkt, ja, aber nein, so ein gutes Leben führe ich jetzt auch wieder nicht. Dass ich, da gibt es andere, die sind noch viel perfekter als ich. Und schaut, die Heiligen in Ephesus, auf die will ich jetzt noch zu reden kommen. Die Heiligen. Weil es gibt keinen Begriff im Neuen Testament, der so viel gelitten hat, wie der Begriff die Heiligen. In Wikipedia wird definiert, was man heute landläufig unter einem Heiligen versteht. Ein Heiliger ist jemand, der Gott besonders nahe ist und in ethischer und religiöser Hinsicht ein vollkommenes Leben geführt hat. Also man geht davon aus, dass es eine Person ist, die in ihrem Leben in einer sehr engen Beziehung mit Gott gelebt hat und tadellos war. Man kann gar nichts Negatives nachweisen. Alles in der Vergangenheit. Das heisst, jemand, der heilig ist, ist gestorben. Der Begriff heilig, ich weiss nicht, wie es euch geht dabei. Jemand, der heilig ist, ist gestorben. Es gibt ja einen Prozess, den man durchmachen kann, wenn man jetzt wirklich ganz eng mit Gott gelebt hat und verdient hat, um jemand heilig zu sein. Das ist der Prozess, wo nach meinem Tod erwogen wird, ob ich wirklich so ein Leben geführt habe, tadellos, eng mit Gott unterwegs war, ob man mir mindestens zwei Wunder nachweisen kann, die echte Wunder waren. Und ob ich tadellos war, dass mir nichts Negatives nachsagen kann. Und dann gibt es so einen Prozess, der kann über ein paar hundert Jahre gehen. Und dann sagt der Papst, die Person, die tun wir selig sprechen. Denn es gibt keine Heilige, ohne dass sie vorher selig geworden sind. Wir tun sie selig sprechen. Das heisst, wenn die Person selig gesprochen ist, können wir sie anrufen, offiziell. Wir können sie verehren und sie legt Fürbitte bei Gott ein. Für ein Land, für ein Bistum oder für eine Gemeinschaft. Wenn die Person selig gesprochen ist, dann kommt der nächste Schritt, das ist die Heiligsprechung. Da ist man noch eine Stufe weiter in der geistlichen Hierarchie. Und wenn ich heilig gesprochen bin, und das darf letztlich auch nur der Papst, dann kann man mich verehren und anrufen weltweit. Und ich kann weltweit für Gott Fürbitte einlegen. Kürzlich ist ja der Papst Benedikt XVI. Gestorben, am letzten Silvester. Und am 5. Januar ist die Totenmesse gehalten worden. 50'000 Leute anwesend. Und plötzlich haben einzelne von diesen 50'000 angefangen zu rufen, Santo subito! Santo subito! Und es hat einen Sprechchor gegeben, der wollen hat, der gewünscht hat, dass der Papst heilig gesprochen wird. Santo heisst, er soll heilig sein. Subito heisst sofort. Der Papst war für uns so ein Vorbild gewesen. Er ist gestorben, jetzt hat er die Chance zum Heiligen werden. Und er muss nicht einmal selig gesprochen werden. Wir wollen, dass er gerade heilig wird. Möglichst schnell. Ein Vorgänger von ihm, der Johannes Paul II., ist sehr schnell heilig gesprochen worden. 6 Jahre nach seinem Tod selig und nach 3 weiteren Jahren heilig. Er ist der Papst von der Neuzeit, der am schnellsten zum Heiligen ernannt worden ist. Und beim Benedikt hat man jetzt auch den Wunsch gehabt, Santo subito. Da im Epheserbrief steht auch von Heiligen. Aber der Begriff wird hier ganz anders gebraucht. Der Paulus redet hier zu Menschen, die noch am Leben sind. Und er sagt ihnen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen. Er spricht sie an als Heilige. Nicht nur einmal, 9-mal. Zum Beispiel im Vers 4. Er hat uns in Christus auserwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm. Also Gott hat uns auserwählt, dass wir heilig sind. Wow. Und dann eine nächste Stelle ist im Vers 15. Ich höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Oder ganz eine krasse Stelle ist ein bisschen weiter hinten in Epheser 5, wo die Ehe verglichen wird zwischen Mann und Frau, wird verglichen zwischen der Beziehung zwischen der Gemeinde und Jesus. Es ist wie ein Beispiel, ein Bild für unsere Beziehung als Gemeinde zu Jesus. Und da heißt es, Jesus will die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellen, dass sie nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Jetzt haben wir am Anfang vom Brief, Kapitel 1, Vers 4 und da in Kapitel 5, das genau gleiche Paar, heilig und tadellos. Und das Wort Paar gilt für Leute, die noch am Leben sind. Das heisst, Gott macht uns zu Heiligen. Er gibt uns den Stand von Heiligen. Das ist eine Bezeichnung, die wir tragen und die wir ganz mutig dürfen tragen. Wir sind Heilige. Wie ist das möglich? Ich würde das gerne aufzeigen. In Jesus haben wir ein paar Geschenke bekommen. Ich weiss nicht, wie es euch geht mit Geschenken. Ist eigentlich schade, ist die Weihnacht schon vorbei. Ist doch etwas Schönes, wenn man Geschenke bekommt. Ich glaube, wir alle haben gerne Geschenke. Wir haben zuerst mal an der Weihnacht abgemacht, dass wir einander nichts schenken, ganz bewusst. Wir haben eine grosse Familie und wir haben gemerkt, es wird immer komplizierter. Also die Enkel, denen haben wir gerne etwas geschenkt, aber unsere Kinder und wir, wo wir gesagt haben, hey, wir feiern das Fest und wir schauen mal, wie es uns geht, ohne Geschenke. Aber wir haben ein riesiges Geschenk hier. Was haben wir für Geschenke bekommen von Jesus? Die Geschenke werden alle in Epheser 1 aufgezählt. Das erste Geschenk, von dem steht im Vers 7 und 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist gewaltig. Das erste Geschenk, das erwähnt wird hier im Epheserbrief, ist Vergebung. Erlösung, Vergebung von unseren Vergehungen nach dem Reichtum von seiner Gnade. Das allererste, was passiert, wenn ein Mensch in eine Beziehung mit Jesus kommt, im Glauben an ihn, ihn in sein Leben aufnimmt, ist die Vergebung. Das ist das allererste. Ich schreibe das einmal hier auf. Und ich brauche bewusst die rote Farbe. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat all unsere Schuld getragen. Das sind die Basics vom Glauben. Und ihr habt hier ein wunderschönes Kreuz da vorne. Und denkt immer wieder daran, was Jesus für uns da hat. Er hat die Schuld von der ganzen Welt getragen. Ich habe das nicht genug betonen. Jeder Mensch weltweit, der zu Jesus kommt, erlebt 100% Vergebung. 100%. Da bleibt nichts mehr in unserem Leben zurück an Unreinheit, sondern reinigt uns von aller Schuld. Ich werde euch vielleicht hier noch ein kleines Beispiel zeigen, dass man begreift, um was es geht. Ich weiss nicht, ob einige von euch von der älteren Generation oder Wilhelm Pauls kennen. Er ist ein Mann mit einer Leidenschaft für Jesus und ich habe gehört, dass er kürzlich seine letzte Predigt hat. Durch ihn sind ganz, ganz viele Leute zum Glauben gekommen. Er hat bewusst seine letzte Predigt, sozusagen wie eine Abschiedspredigt, und hat nochmal in so einem Feuer geredet und Menschen probiert, wirklich zu gewinnen für Jesus. Und ich war schon an verschiedenen Evangelisationen mit ihm dabei gewesen. Auch wo Leute sich entschieden haben, jawohl, ich will auch Jesus nachfolgen. Und er hat sie immer nach der Veranstaltung in einen Nebenraum genommen und ihnen einmal ganz genau erklärt, was ist in dem Moment passiert, wo ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Das Erste, Vergebung. Und dann hat er so einen biegen Stift in die Hand genommen und hat gesagt, das ist meine Schuld vor Gott. Und geben wir es doch zu, die Schuld ist viel grösser, als wir es uns bewusst sind. Ich denke manchmal, so wie ich mein Leben sehe, so wie es Gott sieht, ist ja verheerend, ist ja katastrophal. Er sieht Sachen in meinem Leben, die ich mir gar noch nicht bewusst bin, die ihm nicht gefallen. Und wie froh bin ich, dass er nicht gerade alles auf einen Klopf, auf einen Haufen vor mich anstellt. Ich glaube, ich würde zu Tod verschrecken. Das wäre ja schade. Und das will er auch nicht. Sondern er tut dosieren. Am Anfang sind es vielleicht ein paar einzelne Sachen, die mir bewusst sind. Sachen, die mir besonders aufliegen. Und je länger wir mit ihm unterwegs sind, umso feiner wird die Sensibilität für Fehler in unserem Leben. Und dann hat er gesagt, jetzt komme ich zu Jesus. Und Jesus sagt, ich vergib dir alle Schuld. Du bist 100% rein. 100%. In den Augen von Gott bist du wie jemand, der noch nie im Leben einen Fehler gemacht hat. Wenn ihr mir es nicht glaubt, steht im Neuen Testament. Sein Blut reinigt uns von aller Schuld. Wenn ich jetzt wieder einen Fehler mache, was passiert denn? Es ist der Erste. Und das ist mir so eingefahren, wo er gesagt hat, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann ist jeder Fehler, den ich mache, der Erste. Wieso? Weil er vergibt. Er reinigt mich. Er ist auch für diesen Fehler am Kreuz gestorben. Wichtig ist ja, dass wir dazu stehen, dass wir einsichtig sind, dass es uns leid tut und uns verändern wollen. Das ist das erste Geschenk. Und ich muss auch sagen, von dem kann ich nicht genug schwärmen. Ich finde das sensationell. Das ist das Einmalige an Jesus Christus. Er ist der Einzige weltweit, der die Macht hat, um Schuld zu vergeben. Und zwar nachhaltig. So, dass Gott sagt, jawohl, so ist es. Mein Sohn ist genau aus diesem Grund auf die Erde gekommen. Vergebung. Das nächste Geschenk, das hier erwähnt wird, steht im Vers 11. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Was haben wir bekommen? ein Erbe. Ich will das auch aufschreiben. Gott sorgt für uns, dass es uns gut geht. Ich weiss nicht, was euch beschäftigt im Zusammenhang mit dem Erbe. Vielleicht das neue Erbrecht. Oder vielleicht habt ihr immer noch Mühe, weil ihr bei einem Erbe zu kurz gekommen seid. Es kann auch rechte Auseinandersetzungen geben bei den Erben, wenn der Nachlass nicht geregelt ist. Es kann auch Auseinandersetzungen geben, wenn er geregelt ist. Aber das ist ein ganz schwieriges Thema. Und jetzt steht da und schreibt der Paulus, das zweite Geschenk, das wir überkommen von Jesus, ist ein Erbe. Und zwar ein göttliches Erbe. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir, ich weiß nicht, wie viele Menschen am Schluss im Glauben gestorben sind, wenn Jesus wiederkommt. Aber nehmen wir an, das sind, wenn man jetzt an alle Menschen denkt, die jemals gelebt haben, vielleicht ist das eine halbe Milliarde. Ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl, eine Wahnsinnszahl. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Gott teilt sein Erbe durch eine halbe Milliarde Leute. Dann denkt man, ja, da bleibt mir nicht mehr so viel. Also, und ich bin vielleicht der Letzte, der noch auswählen darf, was er gerne möchte in dieser Schatzkammer von Gott. Das ist ganz ein anderes Erbe. Gott ist unendlich reich. Unendlich. Und wenn ich jetzt die Unendlichkeit teilen muss mit jemandem, wie viel habe ich denn? Unendlich. Kann man das teilen? Dann habe ich wieder zweimal unendlich. Versteht ihr? Oder eine Million mal unendlich. Weil unendlich gar kein Ende hat. Das können wir gar nicht fassen. Und Gott schenkt uns sein Erbe. Erfüllen wird sich das letztlich, wenn wir einmal bei ihm sind. Im Himmel. Da werden wir geniessen, da werden wir uns freuen. Da sind wir erfüllt von einem tiefen Frieden. Es geht uns rundum gut. Es gibt keinen Schmerz, es gibt keine Grenzen, es gibt nichts mehr. Sondern wir dürfen einfach aufblühen in der Gegenwart von Gott. So wie er es ursprünglich gedacht hat. Und wir erleben jetzt schon einen Vorgeschmack von diesem Erbe. Ich bin sicher, alle von uns, die mit Jesus unterwegs sind, erleben immer und immer wieder Ermutigungen. Das Leben ist nicht einfach, aber er hilft uns und zeigt immer wieder, ich bin da. Und dann kommt noch das dritte Geschenk. Vers 13. In ihm seid ihr, als ihr gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist. Das zweite Lied, das ihr gesungen habt, oder das wir gesungen haben, über den Heiligen Geist, hat mir besonders gut gefallen. Es ist ein riesen Vorrecht, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. In dem Moment, wo wir gläubig geworden sind an Jesus, ist der Heilige Geist in unser Leben hineingekommen. Der Heilige Geist, die gleiche Kraft, wie es in dem Lied geheißen hat, wo Jesus von den Toten auferweckt hat. Stell dir vor, die Kraft lebt in dir und in mir. Und es liegt eigentlich nur an uns, ob wir dieser Kraft Raum geben. Dass wir es zugestehen und sagen, Jesus, ich will, dass die Kraft mein Leben noch viel mehr bestimmt. Ich will, dass ich durch den Heiligen Geist noch viel mehr verändert wird zu dem Mensch, den du dir ursprünglich ausgedacht hast. Heiliger Geist. Das Allererste, was der Heilige Geist macht, ist, er gibt uns die Sicherheit, dass wir gerettet sind. Ich habe übrigens extra grün, das ist immer so meine Farbe für den Heiligen Geist. Grün ist ja die erste Farbe, die in der Bibel erwähnt wird, und die letzte Farbe, die in der Bibel erwähnt wird. Und sie steht für Fruchtbarkeit, für Wachstum, für Schönheit. Ist auch eine beruhigende Farbe. Und der Heilige Geist, das Erste, was er macht, er gibt mir die Sicherheit, dass ich gerettet bin. Die Sicherheit, jawohl, mir ist vergeben. Das ist das allererste Problem, das Gott in unserem Leben löst. Die Schuld, die muss zuerst weg sein. Sonst kann ich ja gar nicht mit uns in einer Beziehung leben. Das Zweite ist das Erbe, er hat für uns gesorgt. Und das Dritte hat uns der Heilige Geist gegeben, der die Sicherheit gibt. Mir ist vergeben, ich habe ein neues Leben und ich habe eine Sicherheit im Hinblick auf meine Zukunft. Wenn ich sterbe, ich weiß, dass ich gerettet bin und dass ein wunderbares Erbe auf mich wartet. Das sind so die Basics. Und das sind alles Geschenke, die Gott uns gemacht hat. Jetzt kommen wir zurück zum Begriff Heilige. Der Begriff Heilige kommt, wie gesagt, im Epheserbrief 9-mal vor. Und er meint nichts anderes als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Weil durch seine Vergebung all unsere Schuld vergeben ist. Wir sind 100% rein. Der Begriff Heilig, Hagios im Griechischen, heisst wörtlich Beschaffenheit von etwas, das darf mit Gott in Berührung kommen. Durch die Vergebung von Jesus haben wir eine Beschaffenheit, wo wir dürfen mit Gott in Berührung kommen, ohne dass wir auf der Stelle tot umfallen würden. Gott ist heilig. Und nur jemand, der heilig ist, darf in seine Gegenwart kommen. Darum haben wir das Privileg, dass wir beten dürfen. Ich darf mit Gott reden, ohne Angst. Ich darf so zu ihm kommen, wie ich bin, weil ich rein bin, und tadellos, Epheser 1,4 und im Epheser 5 steht genau das Gleiche. Heilig und tadellos. Gott macht mir keinen Vorwurf. Das ist doch etwas Wunderschönes. Ich bin rein. Genauso wird der Begriff heilig gebraucht. Und darum spricht der Paulus, dem Empfänger von diesem Brief, auch uns, die Gemeinde in Geis, an und sagt, wir sind Heilige und an Jesus Christus Gläubige. Ich finde es wichtig, dass wir das zulassen. Wenn ich euch sage, dir sind Heilige, du bist ein Heilige, du bist ein Heiliger, dann lass das zu in deinem Leben. Nimm es an und du musst nicht verschrecken und sagen, nein, aber nicht ich. Du kannst im Gegenteil Jesus danken, wow, ich bin durch dich vollkommen rein, ich bin erlöst. Und ich darf in einer ungebrochenen Beziehung mit Gott leben. Und danke für das gewaltige Geschenk von der Vergebung. Und dass jede Schuld in meinem Leben, jeder Fehler, den ich mache, der erste ist. Und dass du für den gestorben bist. Ist das nicht ein Geschenk? Das ist der besondere Stand, den Gott uns gegeben hat. Ich habe da noch etwas im Sack. Das habe ich extra wegen euch mitgebracht. Und so ganz etwas Kleines, Weisses. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen, was es ist. Ja. Ein König. König. Am 6. Januar war der sogenannte Dreikönigstag. Und meine Frau hat so einen Dreikönigskuchen gekauft. Da ist der König. Ja, genau, das ist ihn. Genau. Willst du ihn? Darfst du ihn behalten? Meine Frau hat so einen Dreikönigskuchen gekauft. Eigentlich doof, Dreikönigskuchen. Also wir wissen nicht, ob es drei sind und ob es König sind. Würdenträger, ist ja gleich. Dreikönigskuchen. Und unsere zweitälteste Tochter Tabea war bei uns zu Besuch mit ihrer Familie. Sie wohnt in Sambia. In einer sozialen Aufgabe ist sie tätig. Und sie war bei uns zu Besuch mit ihrem Mann, mit dem Patrick, er ist Sambier, und mit den zwei Buben, so herzige Büble, so Mischlingsbüble. Und dann, nach 5 Jahren, das erste Mal in der Schweiz, über Weihnachten, Neujahr. Und da gehört natürlich so eine Dreikönigskuchen dazu. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wir haben erklärt, was jetzt denn passiert. Oder? Und der 3- und 5-jährige Bub, und die haben gehofft, dass sie den König haben. Versteht ihr? Boah! Und ich habe noch gedacht, ui, hoffentlich gibt es nicht Streit unter ihnen, wenn jetzt der eine den König hat und der andere nicht. Und ich habe auch gehofft, dass ich ihn nicht habe. Und meine Frau hat auch gehofft, dass sie ihn nicht hat, sondern einen von diesen Buben. Und voll haben wir den Kuchen geteilt und ich beiße rein und was habe ich im Maul? Ein König. Ich bin, glaube noch nie im Leben so traurig gewesen, dass ich König geworden bin. Auf jeden Fall habe ich dann an dem König, ich habe ihn dann ein bisschen versteckt, ich habe ihn so im Keim auf die Seite da, weil ich dachte, ist schön, jede Minute, wo sie sich noch freuen können, verstehen Sie? Ist kostbar. Ich tue da irgendjemand auf die Seite und dann mit der Zeit bin ich nicht drum herumgekommen. Die haben gegessen und gegessen und ist einfach kein König. Verstehen Sie? Sie haben wenigstens aufgegessen, aber und dann habe ich müssen dazustehen und sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Tut mir wirklich leid, aber ich bin der König. Und ich habe dann die Kronen bekommen. Die habe ich mitgebracht, die bedeutet mir sehr viel. Das ist meine Königskrone. Und dann habe ich habe die dann angelegt. Und stellt euch den Blick vor von diesen zwei Buben, oder? Der Opi, wo der König ist. Und dann habe ich das Figürli habe ich ihnen dann auch gegeben, dass sie es haben dürfen anschauen und in die Hand nehmen. Und sie haben Kronen auch noch jedes noch etwa eine Minute dürfen tragen. Versteht ihr? Dann habe ich sie wieder angelegt. Und mir ist dann schon etwas bewusst geworden, wenn man eine Krone hat. Und denkt jetzt zum Beispiel an die Krone von der Queen Elizabeth oder von Charles. Die hat dann ein Gewicht. Und wenn du die Krone anhast, dann zwingt die dich zum aufrecht laufen. Versteht ihr? Es gibt ja ein falsches Verständnis von Demut als Christen. Ja, wir sind arme und verstehen. Oh. Und dann laufen wir so um und ist ja so eingeknickt und wir sind eine kleine Herde und wir sind die Gesellschaft tut sich immer mehr von Gott entfernen und oh weh und verstehen da denn so wie jemand, der hofft, dass man noch knapp überlebt, bevor Jesus wiederkommt. Wo ich sage, hey, wir sind Könige. Ich bin ein König. Mir ist auch der Heiden so richtig bewusst geworden, ich habe ganz eine andere Haltung. Meine Frau sagt oft, hey, aufrecht laufen. Es wäre schade, wenn ich im Alter immer mehr so nach vorne einknicke. Der einzige Vorteil ist, dass der Kopf immer zuerst dort ist, wo ich hin möchte. Aber das ist ja nicht unbedingt das Ziel. Auf jeden Fall sagt sie, aufrecht laufen. Und ich merke, wenn ich Krone habe, laufe ich aufrecht. Das gibt mir eine Würde. Es gibt auch eine Autorität. Und es gibt Privilegien. Wahnsinnig. Ich habe der Heid zwar den gleich noch geholfen abwaschen, nach dem Traurigen. Mit der Krone. Und sie ist gerade noch gegangen. Aber das gibt ein riesiges Privileg. Wieso soll ich euch das erzählen? Wir haben einmal die Aufgabe für eine Freizeit über Weihnachten, Neujahr, so einen Königskuchen zu machen für 40 Personen. Meine Frau hat dann 40 Brötchen gemacht und sie ist vorher in eine Bäckerei und hat so Könige gekauft. Die Könige, die kann man kaufen. Verstehen Sie? Die kann man verdienen. Das heisst, du kannst sie mit dem verdienten Geld kaufen. Und dann hat meine Frau in jedes Brötchen eine Königin gemacht. Und dann ist das Lager gekommen, die 40 Brötchen. Und dann haben wir abgemacht, dass jedes ein Brötchen darf nehmen. Und das, was der König hat, du bitte bis am Schluss warten, was er sagt. Weil sonst ist es immer blöd. Versteht ihr? Ich biss und dann die anderen stehen noch, haben noch nicht einmal reingebissen und hast gar keine Lust mehr, oder? Und dann haben wir gesagt, das, was der König hat, muss warten bis am Schluss. Und tatsächlich, sie haben gegessen und gegessen und niemand war der König gewesen. Und dann am Schluss haben wir gefragt, und wer ist der König? Und alle miteinander, ich! Und die haben Freude gehabt, aber sie waren auch ein bisschen enttäuscht. Das ist dann die andere Seite, verstehen Sie? Das sind alles Könige, oder? Und das Bild von dem König, das widerspiegelt eigentlich genau das, was wir heute Morgen miteinander angeschaut haben. Durch das, was Jesus uns vergeben hat, sind wir rein. Wir haben ein unendliches Erbe und wir haben die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es kann uns nicht besser gehen. Und eigentlich müssen wir das viel mehr feiern. Habt ihr gesehen, was der Paulus nachher schreibt? Der erste Satz, den er nachher schreibt nach der Begrüßung: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Was wollen wir noch mehr? Mehr kann er uns schlichtweg nicht schenken. Aber wir dürfen es einfach noch mehr in Anspruch nehmen und geniessen. Und das wünsche ich euch. Der Friede, die tiefe Geborgenheit in Jesus und das Bewusstsein: Danke, Jesus, für die Krone. Danke für die Würde, die du mir gegeben hast, dass ich ein König sein darf. Die Autorität, die du mir gegeben hast. Die Liebe, die du darin gezeigt hast. Und zum Schluss lese ich euch noch aus Epheser 2 ein paar Vers. Ab Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und jetzt kommt's. Er hat uns mit auferweckt, hat uns ein göttliches Leben gegeben und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Es heißt da, dass wir eigentlich jetzt schon mit Jesus in ihm auf dem Thron von Gott sitzen. Das ist gewaltig. Allein schon die Vorstellung, was Gott uns für eine Würde gegeben hat, dass wir dürfen mit ihm in Christus auf seinem Thron sitzen. Ich danke dir, Jesus, du hast uns so reich beschenkt. Und ich hoffe, dass alle, die hier im Saal sind, in einer persönlichen Beziehung mit dir leben. Das ist der Schlüssel von allem. Weil nur so erlebt man deine Vergebung. Nur so können wir dein Erbe über und nur so kann der Heilige Geist in uns wirksam werden. Und danke für das Privileg, das wir haben. Für das unendlich große Geschenk, das du uns gemacht hast. Dass wir dürfen Heilige sein. In einen Stand erhoben worden sind, wo es nicht höher und nicht weitergehen kann. Du hast uns auf deinen Thron gesetzt. Du hast uns eine unglaubliche Würde geschenkt. Als deine Königskind. Danke. Amen.